Moin Moin Freunde, hier ist der Mac, die Urban German. Ihr hört den Catch Club Podcast. Genießt den Podcast und immer wieder reinschalten.
Oh my God!
Hallo und herzlich willkommen zu dieser kunstwissenschaftlichen Analyse des aktuellen Impact Wrestling Pay-Per-Views Hard to Kill. An meiner Seite der liebenswerte Drew.
Hallo zusammen.
Und natürlich der ebenso liebenswürdige Dieter.
Hardcore Country. Guten Tag.
Wir haben uns hier heute zusammengefunden, um den wie eben schon benannten Pay-Per-View Stück für Stück, Frame für Frame auseinanderzunehmen. Nein, also herzlich willkommen. Wir reden heute über Impact Wrestling, der erste Pay-Per-View des Jahres, wie in den vergangenen Jahren eigentlich auch schon Hard to Kill. Ja, irgendwie habe ich jetzt gerade mitten im Satz mal wieder den Faden verloren, das finde ich großartig.
Hallo Goldfisch.
Manchmal ist es wirklich herrlich. Wollen wir direkt reinstarten oder möchtet ihr noch irgendwas anderes anmerken?
Ich fand ein geiles Opening zum Anfang, also das Opening-Video.
Ja,
war sehr cool gemacht, wo sie auch nochmal gesagt haben, ja, man hat uns schon tausendmal für tot geglaubt und wir haben euch immer wieder gezeigt, wir sind einfach hard to kill, uns kannst du nicht umbringen.
Ja, ich glaube, Impact Wrestling ist halt im Zweifelsfall wie so diese Kakerlake in einer Atomexplosion, ja, weißt du, wenn alles drauf geht, Impact, mach noch eine Show.
Ja, vor allem, du musst ja überlegen, wir sind jetzt zur Zeit in einer Situation, wo es Impact immer noch gibt und Ring of Honor de facto quasi gerade nicht.
Ja, die nächste Company überlebt.
Ja.
Und halb, ich meine, halb Ring of Honor war ja da, aber da reden wir, glaube ich, nur von der Zeit.
Deswegen kannst du die Show auch Ring of Honor Hard to Kill nennen. Passt in der Situation aktuell auch sehr gut.
Auf jeden Fall.
Ring of Honor tries to kill Impact.
Was man auf jeden Fall erwähnen sollte, ist, Matt Stryker wurde jetzt vor 2 Tagen gefeuert.
Stimmt.
Er sei zu schlecht am Kommentar. Ich mir denke, ja, Joe Matthews und Madison Rain.
Ja.
Waren jetzt auch nicht das Beste. Also, aber.
Ja, aber mit Striker ist man dann unzufrieden, genau.
aber naja.
Ja, wahrscheinlich, weil er einfach so leblos war. Also so blass geblieben. Sie hat dann einfach das stumpf runter kommentiert.
Naja, also mit seinem Ersatzmann haben sie sich jetzt da nicht viel besser getan, denn wenn ich ehrlich bin.
Doch, den finde ich doch besser.
Ja, es geht, aber ich muss gestehen, hätte ich vorher nicht gewusst, dass sie ihn ersetzt hätten, dann hätte ich auch einfach weiter geglaubt, dass das Matt Striker wäre, weil die sich einfach so ähnlich anhören.
Ja. Das kann ich komplett nachvollziehen, aber sonst können wir eigentlich direkt in die Show reinstarten.
Ja, würdest du da nicht noch erzählen, von wem er ersetzt wurde, oder?
Ach genau, von Tom Heffy, Henny-Fan, aka Tom Phillips. Und der ist wohl jetzt auch tatsächlich permanent bei Impact.
Ja.
So wie es scheint, wenn man die Tweets richtig deutet, wurde er da jetzt unter Vertrag genommen. Ja. Hat quasi sein Probearbeiten auf der größtmöglichen Bühne für Impact direkt bestanden.
Ich war überrascht, wie gut der im Produkt drin war. Also der konnte ja von allem wirklich erzählen, als wäre der seit Jahren da schon Kommentator gewesen. Das war schon echt beeindruckend, fand ich.
Oh, er hat halt einfach, also wahrscheinlich hat er es einfach ganz normal als Fan oder Zuschauer verfolgt. Oder als es klar war, er wird das machen, sich richtig hart reingelesen.
Ja, egal, was es davon war, aber gut, also der nimmt seinen Job auf jeden Fall ernst und war direkt, also das fand ich richtig gut, dass der direkt drin war, direkt, der musste nicht irgendwie bei seinen anderen Kollegen was nachfragen, sondern der konnte auch das quasi allein tragen, weil, naja, die LeBron ist jetzt vielleicht auch nicht der beste Kommentatorenpartner, wenn man mal so ehrlich ist, ne?
Nee.
Aber, also der hat das eigentlich ganz gut gemacht.
Ja, es ist auch besser für ihn, weil ich glaube, er ist nicht hard to kill. Aua.
Ups.
Schäme ich mich ein bisschen für. Egal. Lass uns reinstarten mit einem First-Time-Ever-Match. Also das Match als solches hatten wir schon sehr oft bei Impact, nämlich das Ultimate X. Nur dieses Mal zum ersten Mal mit Knockouts.
Jawohl.
Und ich würde sagen, Drew, fang doch einfach mal an. Wie hat dir dieses Match gefallen?
Ich fand's gut, ja. Ich fand's als Opener eigentlich echt stimmig, hat's da echt ein paar nette Leute mit dabei. War ja sogar ein Champion dabei, aber um den Titel ging es ja gar nicht. Ich glaube, es ging um eine zukünftige Chance auf den Knockouts-Titel, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe.
Sie.
Und also man hat jetzt den Mädels nicht unbedingt angemerkt, dass sie so in so einem Match noch nie standen. Also das war die meiste Zeit alles soweit sauber. Sehr schöner Moonsault vom Gerüst von Lady Frost gegen wen auch immer.
Ja, das war richtig gut.
Und
Ja.
das war so, ich denke, der perfekte Opener. So schön stimmig, um die Crowd ein bisschen einzuheizen, hat man auch so ein bisschen so einen X-Division-Style versucht, halt zu wresteln, mehr oder weniger. Das hat ganz gut funktioniert, denke ich. Alle Mädels konnten mehr oder weniger ein bisschen scheinen. Und wie gesagt, das war jetzt kein weltbewegendes Match oder sonst irgendwas, aber für das, was
Was
es war
aber
als
auch
Opener,
nicht
war es vollkommen
sein.
alright.
Da würde ich tatsächlich auch vollkommen mitgehen. Ja, es waren wenig krass innovative Spots. So, aber du hast es eben schon angedeutet, so die meisten von den Mädels standen wahrscheinlich noch nie in so einer Art von Match.
Vermutlich nicht.
Genauso wie irgendwelche Leiter-Matches oder sowas. So, das Höchste waren vielleicht mal No-DQ-Matches, weil es halt für Mädels selten diese Art von Matches als Chance gibt. Und finde ich deswegen sehr, sehr geil, dass Impact da jetzt auch anfängt, den Mädels beziehungsweise den Frauen solche Möglichkeiten zu
Ja.
geben. Hat mir Spaß gemacht.
Mir auch.
Sehr gut. Dann können wir direkt weitergehen, wa?
Ja, Tasha Steelz hat übrigens gewonnen. Also.
Stimmt, ja. Tasha Steelz hat
Ja,
gewonnen.
Nachdem sie und Chelsea Green sich da oben ums X geprügelt haben. Und Steelz ist dann mit dem X zusammen runtergefallen.
Ja. Was tatsächlich, denke ich mal, jetzt auch in der kommenden Zeit bei Impact on Access demnächst damit aufgegriffen wird. Boah, Alter. Wird, bevor Tasha dann gen World Championship geht.
Vermutlich, ja.
Also, dass man das noch ein bisschen rauszögert und dann weitergeht.
Yes.
Was das Einzige, was ich dadurch ein bisschen problematisch fand, man konnte sich dadurch den Gewinner des Main Events schon ein bisschen denken.
Ja.
Den hast du dir aber aus einem anderen
Das.
Grund auch noch denken können.
Das ist
Ja.
richtig.
Gehen wir von einer Teilnehmerin des Main Events zu ihrem Ehemann, beziehungsweise Verlobten, Freund, ich weiß es nicht, zu Steve Macklin.
Verlobter.
Verlobt tatsächlich, okay. Der ist nämlich angetreten gegen Trey Miguel um die X-Division Championships. Also den X-Division Championship. Und ich fand das Match richtig gut. Mir hat es richtig Spaß gemacht, weil
Das
es gab quasi kaum Möglichkeiten zum richtig durchatmen, zum richtig runterkommen. So, sie haben zwar den Moves, den Spots, die nötige Zeit gegeben, um zu atmen, aber trotzdem so, du hast gerade so, einmal Luft geholt und dann ging es direkt weiter. Ein richtig schöner Styles Clash zwischen dem High-Flying, was Trey Miguel an den Start bringt, und Steve Macklins Brawling, Hard-Hitting-Style, wie auch immer man das jetzt genau benennen möchte, ich weiß es nicht. Inklusive einer richtig geilen Meteora nach draußen.
Boah, die Meteora, vor allem Macklin ist ja bei dem Bump draußen mit dem Kopf volles Smack gegen die Absperrung geklatscht, aber so richtig.
Das tat wahrscheinlich weh. Das klingelt wahrscheinlich heute Morgen immer
Ja,
noch.
vermutlich. Aber nee, ich habe auch mit dem Match, ich war so, mal gucken, wie es mit dem Matchup ist, aber allein, dass Macklin bei dem Entrance von Miguel auf den draufballert. Und wie du sagtest, keine Sekunde zum Atmen, und das war schon sehr angenehm. Also sehr schönes Match, hat Spaß gemacht. Und das war auch, was mir bei der Show bis zu einem gewissen Punkt gefiel, die hatten ein sehr angenehmes Pacing insgesamt gehabt.
Ja, das
Das
stimmt.
kannst du eigentlich für fast alle Matches so sagen. Und genau, nö, das fand ich sehr angenehm und war auf jeden Fall gut. Also das, was sie im Opener angefangen haben, haben sie in dem zweiten Match direkt weitergeführt. Und das mochte ich.
Kann ich mich auch nur anschließen. War ein cooles Ding. Ich finde, ich war ja nie so der Steve Macklin-Fan vorher, weil war immer nur bei den Forgotten Sons da halt, bei WWE und sowas, war immer so, ja, okay, braucht man eigentlich nicht so wirklich, keine Ahnung. Ich finde, der ist aber in der X-Division ein ganz gutes Gegenstück eigentlich zu den restlichen Leuten von der X-Division. In dem es also eher dieser Dude halt auf dem Boden ist, wie du schon eben gesagt hast, so ein bisschen Brawling und so weiter halt, und ist damit eigentlich ein ganz guter Kontrast zu Trey Miguel. Erstmal sehr cooler Einzug am Anfang von Trey Miguel, so ein bisschen auch an Spider-Man angelegt, wo die LeBron direkt meint, oh mein Gott, sind wir jetzt im Multiverse oder was? Ja, halt's Maul.
Da habe ich auch sehr gelacht.
Das war echt cool gemacht, auch wie er dann so quasi auf die Line, auf den Titan-Tron, auf den Dixie-Tron, auf den wie auch immer Tron halt
auf die Leinwand
gegraffitiert hat. Das war ganz cool eigentlich gemacht. Wie gesagt, ein paar sehr schöne Sachen dabei. Sehr cooler Spot, wie Trey Miguel auf dem Top Rope sitzt und er sieht, wie Steve Macklin ankommt und er einfach rückwärts vom Top Rope runterhüpft und wieder auf dem Apron landet. Das war sehr, sehr cool.
Ja.
Und davon abgesehen, sehr schönes Ding. Und ich fand's gut, dass, weil die Stipulation war ja, wenn Steve Macklin verliert, dann darf er nicht mehr um den X-Division-Title antreten, solange Trey Miguel den hält. Und normalerweise ist das ja immer so ein Indikator für, oh, derjenige, der dann irgendwas, dem irgendwas passiert, wenn er verliert, der gewinnt dann meistens. Und so war es eigentlich ganz cool, dass das hier mal andersrum war, dass er dann trotzdem verloren hat und jetzt halt nicht mehr um den Titel antreten darf, solange
Trey Champion ist. Vor allem, was mir halt auch gefiel ist, gefiel in dem Sinn mit dieser Stipulation in dem Zusammenhang, sonst ist das ja immer so, dass dann der Heel-Champion ist und dann den Face trifft. Aber jetzt trifft's auch mal den Heel.
Ja, genau. Stimmt.
Und das ist halt auch ganz nett.
Ja, das war eigentlich ganz cool gemacht mal so.
Und man welchen Spot ich auch fies fand, war, Macklin hat Miguel kopfüber in die Seile gehangen.
Oh ja, ich weiß, worauf du anspielst.
Und dann quasi mit dieser arztpiervolle Kanone da einfach in den Körper rein, weil ich so, Alter, da zuckte sich bei mir auch alles zusammen.
Ja. Vor allem, ich fand's geil, wie Trey dann auch hängen geblieben ist. Ich würde mal fast vermuten, dass eigentlich geplant war, dass er dann nach draußen fällt, direkt. Aber dadurch, dass er da so in den Seilen noch festgehakt war, dass er die da einfach auch noch ineinander hing und du richtig gesehen hast, wie er da in die Hälfte zerbrochen wurde, gefühlt. Mhm. Das hat dem Spot einfach auch nochmal richtig mehr Kraft gegeben. Fand ich sehr, sehr nice. Gut, gehen wir weiter zu einem Match, auf das ich mich persönlich sehr gefreut habe.
Same.
Mit Ian Rick Cabani am Kommentar. Jonathan Gresham verteidigt seine ROH World Championship gegen Chris Sabian in einem Pure Rules Match. Und die da. Fang doch bitte an.
Ja, zur Vollständigkeit halber. Bobby Cruz hat die Introductions gemacht. Und ich liebe ihn einfach als Ring-Announcer. Und das Match war sehr schön. Es gab halt schon Gresham-Matches in der Vergangenheit, die eher langsamer waren und methodischer. Aber das gefiel mir sehr gut. Das ging sehr schnell rein. Du hast halt auch gemerkt, dass Saban mit den Pure Rules so keine Probleme hatte. Man hat auch in der Halle vorher nochmal die Pure Rules für alle erklärt. Und das Title-Match kam hier zustande, weil Saban 2018 ein Time-Limit-Draw gegen Jay Lethal gewrestelt hat, als Lethal noch World Champion war.
Oh.
Aber fand ich schön, dass man sich darauf tatsächlich zurückbesinnt.
Ja, mega crazy. Erinnert sich kein Schwein mehr dran, aber man hat es halt aufgespielt. Eigentlich ganz cool.
Ja, und...
Am besten war es doch bei irgendeiner komischen Hausshow oder sowas, die eh keiner gesehen hat.
War es das sogar.
Vielleicht einfach Ring of Honor TV. Passt halt auch zu dem, was du sagst. Das war ganz cool. Dann hatte Saban Gresham tatsächlich bis 3... Aber dann war der Fuß von Gresham unterm Seil. Und Saban dachte schon, geil, ich habe gewonnen, aber dann, nee, Fuß bis 3. Und dann haben die sich 2 Minuten lang einfach nur Cradles und Clutches ausgetauscht. Roll-ups. Ja, dann Clutch von Gresham bis 3. Also, super Match. Hat echt Spaß gemacht, mochte ich sehr. Und gefiel mir sehr gut.
Ja, ich fand's auch geil, weil es war so alles so flüssig und aus einem Guss.
Genau.
Du, So, als hätten die wirklich penibel mit einem, so Stunt-Koordinator-mäßig für irgendeinen Actionfilm, jeden einzelnen Schlag, jede einzelne minimale Bewegung im Vorfeld durchgesprochen und koordiniert. Mega geil. Weil ich bin Fan von.
Ja, stimmt zu, dass da.
Abschließende Worte zu dem.
Ich stimme zu, dass das war wirklich, das war so gut einfach, dieses, ich gehe ja sowieso steil auf diesen Pure Wrestling Matches-Style und so weiter. Das war echt gut. Schönes Hin und Her. Auch Saban hat man überhaupt nicht angemerkt, dass der in solchen Matches gar nicht wrestelt. Also der hat das auch einfach gemacht, als wäre das sein täglich Brot, in solchen Pure Matches zu wresteln. Mega schön. Auch Ian Riccaboni am Kommentar super gut. Da hast du direkt gemerkt, als die Sekunde, als der da saß, der hat das Niveau der Kommentatoren direkt irgendwie um 2-3 Level nach oben gezogen.
Du, dasselbe wird der in 2 Wochen auch bei der Hammerstein Ballroom Show von GCW machen.
Ja, yeah, da sind das aber nicht nur 3 Stufen, da sind das wahrscheinlich 6 oder so. liebe Grüße an Kevin Gill. Das halt, und wie gesagt, das Match war auch fantastisch. Cooles, ich sag mal, Falls-Finish gemacht. Hier haben sie es aber auch richtig gemacht mit dem, dass dann Greshams Arm unterm oder Bein unter den Seilen war. Sonst siehst du das ja immer, keine Ahnung, bei irgendwelchen Ligen. Dann hittet schon die Musik von Chris Sabin. Chris Sabin posiert kurz mit dem Titel und sagt der Referee, nee, stopp, so hat man das hier gar nicht gemacht, sondern war dann irgendwie direkt klar, hier, der hat da sein Bein unterm Seil, geht weiter. Und dann, wie du schon sagtest, eben die da diese schöne Sequenz, einfach 2 Minuten Pin-Versuch ausgetauscht. Ich liebe sowas, ja, dieses von Pin in Pin oder mit Submissions und sowas, das finde ich immer richtig super. Und dann am Ende Gresham halt den Sieg mit diesem, ich sag mal, Zack Saber-esken Britchen, genau, European Clutch-Style.
Ich finde das so krass, klar, die trainieren ja auch für sowas unter anderem in ihrem Nacken, aber zu sagen, yo, wir machen ein Roll-Up, aber stützen uns nicht auf unseren Händen ab, sondern einfach um den Kopf.
Ja, also crazy stuff und ich mochte das Match wirklich sehr, sehr gerne. Das war echt gut. Auch eine coole, gute Länge mit 12 Minuten, war nicht zu lang. Hatte eigentlich die perfekte Länge für so ein Pure Roots Ding. 2 beste Matches abends, würde ich sagen.
Ja, stimme ich zu.
Ja. Pure Roots mag ich, aber bin ja nicht der nicht der größte Fan von, deswegen weiß ich nicht, ob ich das als zweitbestes Match für mich betiteln würde.
Ist auch okay, wenn nicht.
Mein persönliches Highlight kam nämlich danach.
Das war auch überraschend gut.
Josh Alexander gegen Jonah in einem Kräftemessen.
Oh ja.
Also ich würde es nicht mal als Match betiteln, weil es ging wirklich darum, wer hat mehr Kraft von den beiden. Und das über, ich glaube, 17 Minuten und ein paar zerquetschte.
Yes.
Und die Antwort ist ja.
17 Minuten 7.
Und die Antwort auf die Frage, wer hat die größeren Kräfte, ist ja.
Ja, also ich fand das so geil, wie sie sich da immer wieder, also das ganze Match immer wieder damit gespielt haben, wer ist jetzt stärker als der andere und wer kann sich dann aus dieser aus der Bedrängung wieder befreien und sich wieder hochkämpfen. Also das hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ja, von meiner Seite, also ich weiß gar nicht, ob man da noch von meiner, boah. Was ist denn heute mit mir los, verfluchte Scheiße, noch eins? Ich weiß gar nicht, ob ich da noch viel zu sagen kann, aber ich gebe deswegen einfach mal an den guten Drew ab.
Ja, ich fand's auch gut. Vielleicht jetzt nicht so krass, wie du es jetzt gerade erklärt hast, aber ich fand's auch gut. Es war so ein schönes. Das ist ja irgendwas, was man heutzutage im Wrestling auch nicht mehr so oft sieht. So 2 einfach Kraftpakete irgendwie gegeneinander. Irgendwie hast du das so oft nicht mehr im Wrestling. Du hast dann immer einen in dem Match, der halt so ein Heavyweight ist, aber hier hast du halt so 2, ja gut, ob du jetzt Josh Alexander als volles Heavyweight bezeichnen willst, ist jetzt die andere Frage, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und das war eigentlich ganz cool gemacht, gab dann auch nochmal einen Austausch davon, wer von beiden einen schöneren Moonsault springen kann, wobei der von Alexander, glaube ich, gar nicht durchging. Wie gesagt, war ein schönes Ding, es war auch, ich mochte einfach diesen Rückblick, den sie gezeigt haben, wie das Match einfach zustande gekommen ist, dass halt Alexander nach seinem Titel Gewinn beziehungsweise dann direkt wieder Verlust, ja, beim letzten Pay-Per-View, sich hier bei Scott D'Amore beschwert hat, meinte hier, ne, Alter, so geht das nicht, der hat mich hier angegriffen, während meine Familie noch im Ring war, wenn denen irgendwas passiert.
Beziehungsweise er hat erst den Ref, ist halt
genau, angegangen. Genau, den Ref, und dann kam halt Scott D'Amore dazwischen und hat gesagt, ja, komm, beruhig dich mal, und er sagt so, ja, was für beruhigen, Alter, meine Familie war da gerade noch im Ring, mein Sohn und meine Frau, wenn denen was passiert wäre, dann hätten wir hier ein richtiges Problem gekriegt, mein Freund. Das fand ich richtig gut aufgespielt und dann auch dieses einfach, ja, Josh kommt raus, sagt, ja, Leute, ich bin angepisst, Und da kommt einfach Jonah raus und vermöbelt den einfach. Immer nur einen fetten Splash vom Top Rope.
Mit seiner Senden, vor allem bei ihm, ja, wirkt das eh nochmal so krass, egal ob aus dem vom Top Rope oder aus dem Stehen, wenn dieser 125 Kilowatt da einfach mal auf dich springt.
Ja, von daher, also war natürlich eine simple Story, aber um Gottes Willen, manchmal reicht das ja auch vollkommen. Und hat mir auch soweit also ganz gut gefallen.
Ja. Man kann übrigens im Grunde genommen sagen, das war Kraft durch Masse gegen Kraft durch Muskeln.
Ja, ja, das beschreibt es.
Das trifft es, glaube ich, ganz gut bei den beiden. Mhm. Ja, Flipper.
Jo, was ihr gesagt habt, kann ich mich anschließen. Was mir halt sehr gut gefiel, war dann halt auch so zum Ende, dass Josh Alexander angefangen hat, Bodyparts zu bearbeiten von Jonah. Als Jonah auf dem Top Rope stand und da seinen Splash zeigen wollte, ist Alexander hoch und hat ihm da auf dem Top Rope einfach den, hier, quasi kurzen Engellock verpasst und hat den dann so runtergeworfen und ihm dann, auch weil ich fand, diese brachiale Powerbomb da gegeben, wo du gesehen hast, gut, der muss jetzt gerade mal kurz einatmen zum Hochheben. Und dann weiter das Bein bearbeitet und dann war es halt durch den Engellock vorbei. Und das fand ich sehr schön gemacht tatsächlich. Und ne, ich hatte mit dem Match auch echt Spaß. Mal gucken, was sie jetzt mit Alexander weitermachen und mit vor allem mit Jonah bin ich mal gespannt. Aber ich find's schön, dass Jonah bei Impact ist. Da ist er für mich auch genau richtig.
Also ich denke mal, dass es für Josh Alexander jetzt wieder Richtung World Title geht. Ich denke auch,
bei Rebellion wird es wahrscheinlich den Title Shot dann geben am Mania-Wochenende. Wobei es gar nicht am Mania-Wochenende,
aber ist gar nicht am Mania-Wochenende.
Nee, aber im April dann halt.
Ja. Aber es macht halt nur Sinn, so heißt er, war irgendwie 30 Sekunden lang World Champion. Also
dieses Match mit Jonah war ja auch quasi, wenn wir ehrlich sind, nur so ein bisschen Überbrückung jetzt. Weil Moose oder der Champion, der Titel jetzt gerade anders beschäftigt ist und so als Überbrückung für ihn, dass er quasi was zu tun hat, bis er sein Rückmatch quasi kriegt.
Genau. Und ihn nochmal
stärkt. Ja, genau, was ihn nochmal stärkt. Ich würde mich auch freuen, wenn Jonah noch ein bisschen bei Impact bleibt. Ich bin mir da nur nicht sicher, weil der auch wieder für Australien-Shows angekündigt ist.
Du, ich sehe
dich. Vielleicht nimmt er halt die Tapings da mit und dann fliegt da halt wieder nach Hause, macht da ein bisschen Spaß. Das
geht natürlich auch. Ist auch, glaube ich, bei New Japan Strong mittlerweile am Start.
Ja, ist er.
Also, ganz cool. Ich mag den eigentlich ganz gerne. Abgesehen von seiner Stampferattacke im WWE-Programm, wonach die Kamera ein Erdbeben gekriegt hat, aber ansonsten ist das auf jeden Fall...
Jonah, setzt Stampfer ein.
Ist das ein gescheiter Dude, auf jeden Fall. Und würde mich auch freuen, wenn der bei Impact noch ein bisschen bleiben würde.
Ich würde den aber auch gerne bei PWA Black Label sehen. Also so ist es
nicht,
wenn er schon nach Australien geht.
Ja, der ist wohl für WWA angekündigt worden. Aber das eine schließt ja das andere nicht aus. Also was nicht ist, kann ja noch werden.
Eben.
Schön gegen Caveman Ack oder wird, so.
Ja, Mann.
Der wird ja auch nicht nur für eine Show mal eben ganz kurz zurückfliegen, sondern wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit mit Familie und Freunden da verbringen.
Davon ist auszugehen.
Davon
ist auszugehen, ja.
Gehen wir weiter ins letzte Drittel der Show mit einem Match, wo ich gar nichts von erwartet habe, nämlich einem 10-Man-Hardcore-War. Eddie Edwards, Heath, Rhino, Rich Swann und Willie Mack gegen die Schmutz Brothers und Violent by Design in einem Match, wo ich tatsächlich einfach dachte, okay, die gehen einfach alle 10 zu Anfang in den Ring und dann geht's auf die Fresse. Nee, es gab, im Grunde genommen, eigentlich war es ein Wargames-artige Regel.
Ich hab geschrieben, Wargames ohne Käfig.
Ja.
Ja, genau. Mit einem Ring und ohne Käfig. Zwei Leute haben gestartet. Das waren Rich Swann und einer von Violent by Design.
Cody Deaner,
genau. Die waren für 3 Minuten alleine und dann alle 90 Sekunden kam halt dann der nächste. Bis halt alle drin waren. Und dann konnte das Match halt durch Pinfall oder Submission gewonnen werden, ohne jegliche Disqualifikation. Und ich habe halt wirklich nichts von diesem Match erwartet und war dann doch recht gut unterhalten. Also, ja, war jetzt wirklich nichts Überragendes, im Gegenteil eigentlich, Aber es hat halt doch irgendwie Spaß gemacht, wie sie sich halt mit irgendwelchen Plunder halt verprügelt haben. Sehr schön ganz zu Anfang bei Karls Entrance quasi, wie er da den Golfschläger wegwirft, als er den Superkick kassiert hat, wo ich mir dachte so, ach du Scheiße, wenn das Ding aus Versehen im Publikum landet, dann habt ihr aber ein ganz, ganz großes Problem. Ist zum Glück im Eingangsbereich, dann ist er im Entranceway gelandet. Aber naja. Aber wie gesagt, ich hatte Spaß damit. Ist nichts, was in die Geschichte der Hardcore-Ten-Man-Tank-Matches eingehen wird, aber ja. Für die wer möchte von euch weitermachen?
Ja, ich bin mal so frei. Für dieses Match wurde einfach der Begriff Garbage Brawl erfunden.
Das passt.
Das war halt einfach, wie du sagst, mit Plunder und Move after Objekt. Und da habe ich mal wieder eine Sache festgestellt. Doc Gallows ist auch der größte Schwindler oder Overachiever seiner Zeit tatsächlich.
Aber komplett.
Alter, das ich war kurz davor zu schreiben, das ist wirklich so ein Trickbetrüger, der Mann. Also, beziehungsweise halt Overachiever. Der hat halt Glück, dass er mit den richtigen Leuten zusammenhängt.
Ja, total.
Sonst wäre der schon komplett in der Versenkung verschwunden.
Ja, klar, natürlich. Also seine
ganzen... vielleicht wäre dann auch Carl Anderson IWGP World Champion.
Ja, nee, aber vielleicht. Ja, klar, also nee, du hast auf jeden Fall recht. Ja, Doc Gallows halt, ne, also.
Mann.
Man kann halt nix. Nee. Deswegen ist er auch nur Tag Team Wrestler.
Genau das.
Ja.
Ja, dann.
Ich sag's euch, das ist wieder hier so eine Marty Jannetty Story. Wenn die beiden irgendwann sich trennen würden, dann würde Josh Alexander, Carl Anderson, wahrscheinlich durchstarten.
Das ist auch zu spät
schon. Und Doc Gallows relativ schnell verschwinden.
Ja, das Problem ist, die waren ja getrennt. Die waren ja eigentlich kein Team mehr, als sie bei New Japan am Ende waren. Aber dann hat die WWE die ja gesigned als Tag Team. Und dann ging es wieder von vorne für die beiden los. Carl Anderson hatte ja seinen Singles-Run angefangen, seinen Singles-Push zu kriegen bei New Japan. Aber der wurde dann beendet, weil sie beide gesigned haben. Jetzt ist es zu spät, jetzt brauchst du es halt auch nicht mehr machen. Jetzt will halt Carl Anderson auch keiner mehr als Singles-Wrestler sehen, wenn wir ehrlich sind.
Nee.
Braucht man halt nicht, aber es würde wahrscheinlich mehr Laune machen als ein Good Brothers Tag Team Match.
Ja, weil dann hast du nur noch 50% Pipi-Kaka-Witze anstatt 100% Pipi-Kaka-Witze.
Aber ich muss sagen, ich weiß gar nicht, dass sie bei AEW verschwunden sind, Gott sei Dank, und ich so lange keine Impact Weeklies mehr geguckt habe, weiß ich gar nicht, ob sie das da, diesen Art von Humor da weiter durchziehen.
Ich muss auch sagen, die waren ja jetzt im Tech-Team mit Violent by Design, die jetzt ja auch nicht so die geilste Gruppierung sind, wenn wir ehrlich sind. Aber die haben es irgendwie geschafft, obwohl das so ein schlimmer Haufen auf einmal war in einem Team. Das hat sich gegenseitig irgendwie neutralisiert. Also ich fand die gar nicht so ätzend in dem Match, wie ich die sonst finde. Weil.
Ja, es ging halt auch dadurch, dass es halt so ein Plunder-Garbage-War war. Ne? Dadurch hast du halt die wrestlerischen Einschränkungen bei den Leuten weniger gesehen als in einem klassischen
Wrestling. Ja, klar, natürlich, sowieso. Das ist korrekt. Ja, auch von mir ganz kurz zum Match. Es war halt, also wie ihr schon sagt, es war einfach irgendwie ein Garbage-Brawl. Es war auch scheißegal. Also, das hätten auch Leute sein können, die noch nie in ihrem Leben einen Bump genommen haben. Oder einen Wrestling-Move genommen haben, weil es hier ja auch fast keinen Wrestling-Move gab, sondern halt ein bisschen, also klar schon, ne, aber ne, viel mit Gegenständen und so weiter halt. Nicht sonderlich brutal dabei, also es war nicht mal das brutalste Match an dem Abend, aber das muss es ja auch gar nicht sein. Das war einfach einigermaßen unterhaltsam, dadurch, dass halt so viel Chaos da um den Ring halt war, ne? Und so, deswegen hat es das schon ganz okay gemacht, fand ich. Und ja, ob du jetzt, keine Ahnung, Wargames-Intervalle als Einzug brauchst, keine Ahnung, aber das hat das Match jetzt, denke ich, nicht besser oder schlechter gemacht oder was auch immer. Es war halt das, was es war. Es war vollkommen in Ordnung. Ich habe ehrlich gedacht, es würde schlimmer werden. Von daher war es okay.
Ich glaube sogar, dass dieses verzögerte Einzug das Match sogar besser gemacht haben.
Das glaube ich nämlich auch.
Das ist möglich.
Weil ich glaube, wenn die alle von Anfang an im Ring gewesen wären, dann wäre das so ein Chaos gewesen, dass du gar nicht mehr hinterherkommst und einfach sofort abschaltest. Oder beziehungsweise viel schneller abschaltest, als du es vielleicht so gemacht hast bei dem Match.
Auch das ist durchaus möglich.
Ja. Dieter, mach gerne weiter.
Auf jeden Fall ist dann so, die Faces haben das Match gewonnen, nach dem Spear von Rhino gegen Anderson, Heath hat gecovert, Heath und Rhino haben gejubelt, Und plötzlich kommt das OGK raus und greift die beiden an. Und dann kommt noch der Vincent raus und macht mit.
Was mich völlig verwirrt hat, weil die ja so eine Blutfehde
gegeneinander haben. Ja, das meine ich gerade. Das meine ich gerade vor der Aufnahme mit. Ja, erst eine Fehde und dann umarmen.
Ach so, darauf hast du angespielt. Das war nicht dann in dem
Moment. Das war so random einfach.
Ja, und das war dann so. Dann kam noch PCO raus. Und
er doch random. Maria. Ja, also.
Ey, sind wir mal ehrlich, PCO in 2022 braucht halt auch keiner.
Ja, mehr. Aber der Typ ist halt wenigstens. Der ist halt wenigstens so eine Art Meme geworden, weißt du? Also, der nimmt ja kein Schwein mehr ernst, aber das ist halt irgendwie immer lustig, wenn er dann da wie so Frankensteins Monster dann da halt durch die Gegend taumelt und dann einfach für sein Alter Bumps nimmt, die kein anderer Mensch nehmen würde. Ist der bescheuert, Alter.
Grüße gehen raus an GCW.
Ja, und so ein Kram. Es war halt vollkommen random. Ich meine, okay, Kingdom alleine ist ja okay. Matt Taven und Mike Bennett sind halt beste Bros, die sind halt ein Tag Team. Maria macht in dem Zusammenhang auch Sinn. Da kommt aber Vincent raus, der halt eigentlich sein eigenes Stable hat bei Ring of Honor, ja, mit The Righteous.
Vor allem sich abgekapselt hat von Taven.
Genau, der ja auch eigentlich in der zweiten Inkarnation des Kingdom war mit Taven und TK Orion, heißt er, glaube ich.
Ja.
Und das halt von daher schon mal keinen Sinn macht. Und dann kommt irgendwie aus dem Nichts noch PCO und sagt, ja, hallo Leute, ich bin auch noch da. Das war halt so mit, okay, welche Ring of Honor Wrestler sind an dem Wochenende frei? Matt Taven und Mike Bennett, ja, macht Sinn. Oh, Vincent hat auch nichts zu tun, ja, lass den doch auch noch nehmen. Oh, PCO, hallo, muss doch den Impact World Title gewinnen, damit du mit 70 noch irgendwie World Champion warst. Also, die Idee ist ja cool, dass du so eine Art Ring of Honor Invasion hast oder sowas halt, ne? Aber dann mach doch irgendwie Leute, die entweder gar nichts miteinander zu tun haben und dann zusammengepackt werden. Oder Leute, die halt irgendwas miteinander zu tun haben. Aber so macht es halt überhaupt keinen Sinn. Also, okay, du kannst mir vielleicht noch irgendwie verkaufen, dass sich PCO mit Vincent zusammengeschlossen hat. Von mir aus. Aber der Rest halt nicht. Also, nee, ne? Das, keine Ahnung. Also, da bin ich dann mal gespannt auf eine Erklärung, die dann halt kommt.
Ja, also...
Wobei, ganz ehrlich, dass wir das OGK und auch Vincent zu Impact holen, ja, nehme ich gerne.
So. Also klar.
Macht das Roster noch mal ein bisschen
klar, generell überhaupt kein Problem damit, auch gerade das OGK ist ja ein ganz cooles Tag-Team eigentlich, aber so in dieser kollektiven Gruppe irgendwie, keine Ahnung.
Mhm. Wer weiß, vielleicht war es auch nur so ein Zufallsding und die werden jetzt einfach direkt wieder auseinandergehalten.
Glaube ich nicht. Glaube ich nicht, weil sie haben ja dann Backstage auch noch gefragt, hier diese Interviewerin da, die mit Austin, mit Ace Austin zusammen ist und die so eine nervige Stimme hat, hat doch dann hier Scott DeMoe gefragt, ja, was ist da los? Und der so, ja, keine Ahnung, ich muss jetzt erstmal mit Baltimore telefonieren. Mit der ganzen Stadt! ja, also das wird's ja nicht gewesen sein, ne? Das wird's ja nicht gewesen sein, da wird irgendwas noch halt kommen, keine Ahnung. Bin noch mal gespannt, wie sehr Gresham da mitspielt oder sowas, oder wie, ob der dann da einfach ganz raus ist, oder... Wie sie ja, das halt
stell dir mal vor, du musst 609.032 Telefonate führen.
Ja, dann let's go. Dann
Scheiße, Alter. Der ist wahrscheinlich jetzt gerade noch dabei. Ja, dann überleg mal, dann gehen auch Leute nicht ran, dann musst du sich... Oh, nee.
Wieder Vorlage, Marcel. Lieblingsfunktion.
Och, nee. Oh, ich hasse sie. Ja.
Ja. Wie gesagt,
wir harren der Dinge, die da kommen.
Das OGK haben ja auf die Tag-Team-Titel von den Schmutz-Brothers gedeutet. Und die sind doch die Tag-Team... Ja, die sind die Tag-Team.
Ja, wenn man jetzt nur das Endsegment gesehen hat, hätte man auch denken können, dass irgendwie Willie Mack oder Heath oder sowas die Tag-Team-Champions sind, weil die Gürtel dann bei den Faces da auf einmal mit im Ring lagen.
Mhm.
Aber gut, das war wahrscheinlich dem Belt-Shot von Karl Anderson am Anfang des Matches geschuldet.
Yes.
Und dann haben die Good Brothers die Gürtel halt vergessen im Ring oder wollten dann schnell raus, weil sie wussten, da kommt jetzt der Angle noch oder sowas halt.
Mm.
Und es hat ja dann auch gepasst, weil du weißt jetzt halt genau, was zumindest das OGK will.
Ja, die wollen Gold. Finde ich gut. Gegen die Schmutz Brothers ist fast alles super.
Ja.
Ja, Alter, ganz ehrlich, gegen die Schmutz Brothers kannst du halt auch zwei WXW Academy Anfänger nehmen. So.
Oscar besiegt die alleine.
Die würden wahrscheinlich auf jeden Fall nicht schlechter aussehen dabei.
Oscar.
Gut. Gut. Noch irgendwas zu diesem Garbage War zu sagen? Ansonsten gehen wir weiter.
Gehen wir weiter.
Dann kommen wir zum Impact World Championship Match. Ein Freeway. Der amtierende Champion Moose gegen Matt Cardona und W. Morrissey. Lieber Dieter, wie fandest du das Match?
War nicht scheiße, aber es war mir komplett egal.
Ja.
Also, es war... Nee, das hat mir nicht viel gegeben, ehrlich gesagt. Das war halt ein Three-Way mit drei... Ja, mit zwei Watson und Matt Cardona. Und ab und zu noch ein bisschen Chelsea Green. Drei Leute, also zwei Leute, die den Title wollen und Moose, der halt Champion ist. Und Morrissey und Moose haben ja vorher zusammengearbeitet, aber durch den Titelgewinn von Moose haben sie sich ein bisschen entzweit, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, da gab es doch den Twist, glaube ich, beim letzten Pay-Per-View in der Call Your Shot Battle Royale, wo dann die beiden sich irgendwie gegenseitig eliminieren wollten und am Ende hat ja Moose dann gewonnen.
Stimmt, dadurch. So war es, genau.
Hat Moose ihn nicht einfach so quasi hintergangen?
Ja, irgendwie genau. Sowas halt. Und ja. Morrissey hat ja vorher auch gesagt, irgendwie im Interview, ja, wenn es auf uns zwei zusammenkommt, dann werfe ich dich halt raus oder sowas. Oder hier, jeder Man for himself, dieser klassische Battle Royale-Stuff halt, ne? Und dann hat Moose ihn halt hintergangen. Ja. Und ich glaube, Matt Cardona war dann sogar auch der Letzte, der eliminiert worden ist bei dieser Battle Royale oder irgendwie so ein Bums.
Ja, und wie gesagt...
Diese Promo vorab, die sie noch gezeigt haben. Ja. Wo Moose Chasey direkt anspricht beim Contract Signing, von wegen so, ja, wirst du nach dieser Show noch zu deinem Mann stehen oder von ihm weggehen wie die Schlampe, die du bist, und denken so, Alter, Digga.
Der Bump danach war auch krass in der Promo, wo Matt Cardona versehentlich seine Frau den Stuhl in den Kopf gezogen hat. Den hat sie echt gut gesellt.
Digga.
Ja.
Ja, und wie gesagt, ja, die gute Frau kam ja auch rein, hat dann irgendwann mal, ist dann von der Stage einfach auf Moose gesprungen. Und,
ja. Das war einer von drei Spots, die mir hängen geblieben sind.
Genau, dann gab es ja noch zwei Ref-Bumps. Ja, wie gesagt, ich fand's nicht so pralle, gab schon bessere World-Title-Matches in der Vergangenheit. Aber es ist auf vermutlich der Konstellation geschuldet. Wie seht ihr das denn?
Drew macht doch
ja, ich fand's auch jetzt nicht so pralle. Es waren halt zwei langweilige Wrestler da drin und der andere war Matt Cardona. Ja, ich war halt aber auch nicht in der Story drin und es war mir dann irgendwie auch egal. Ich habe das dann nicht mehr so wirklich verfolgt und hat mich dann auch, wenn ich ehrlich bin, nicht so interessiert. Von daher war es gar nicht so schlimm, dass das nicht der Main Event war, sondern eher gut dann sogar.
Ja, und, ja, definitiv.
Wo das andere Match halt auch deutlich besser war, ne? Und ja, kann mich da eigentlich dem anschließen, was die da gesagt hat. Waren ein paar coole Spots dabei, wie dann der Dive von Chelsea Green von der Stage auf alle anderen.
Ja, nur auf
Moose. Ja, oder nur auf Moose. Der ist ja auch groß genug für drei Leute, also von daher okay.
Ja.
Ja, aber wie gesagt, nix.
Er war auch nicht umsonst Linebacker in der NFL.
Ja, eben. So. Und ja, also... brauche ich eigentlich nichts weiter zu sagen. Ich stimme eigentlich dem zu, was die da so sagt. Das war jetzt nichts Besonderes oder sonst irgendwas.
Ich gehe da auch mit. War okay, aber hat mich halt nicht abgeholt. Was mir noch hängen geblieben ist der Bump durch den Tisch von Moose.
Stimmt.
Vom Top Rope runter.
Jo. Ja, der war auch böse.
Der sah böse aus. Und wie dann plötzlich einfach dieses Bein im Ring war.
So, ja, so vollkommen.
Ich meine, ich habe dreimal zurückgespult, ich habe nicht mitbekommen, wie das Ding da plötzlich gelandet ist.
Einfach reingeworfen.
Fand ich auf jeden Fall lustig, dann auch das Publikum, use the leg. Okay, braucht wahrscheinlich jetzt irgendwer aus dem Publikum eine neue Prothese, nehme ich an.
Vermutlich.
Aber, ja. Gehen wir am besten direkt weiter. Drew, du hast es eben schon als deutlich besser betitelt, dass Knockouts Championship Match, ein Texas Deathmatch. Eine Stipulation, die mir so in der Form gar nicht bekannt war. Ich dachte einfach nur, ja, sie nennen es jetzt Texas Deathmatch, weil es in Texas war. Aber im Grunde genommen war es mit einer Last Man Standing Stipulation. Denn nach einem Pinfall oder einer Submission musste der Gegner noch 10 Sekunden liegen bleiben, damit man das Match gewinnt.
Also Last Man Standing, nur dass du den Gegner vorher noch pinnen musst. Das haben sie auch sehr cool gemacht am Anfang, wo Mickey James direkt Diana Perrazzo mit dem Schoolboy eingerollt hat, bis 1, 2, 3 und die halt aber natürlich sofort wieder aufgestanden ist, ne?
Ja. Du hast halt dieses, gerade zu Anfang hast du es ein paar Mal gehabt, glaube ich, auch mit irgendwelchen Submissions, mit dem Armer, wo Mickey James sofort ausgetappt hat oder einfach auch direkt aufgestanden ist. Ja. Einfach nur smart, um schnell aus so einer Submission oder sowas rauszukommen. Genau. Fand ich gut eingebaut dabei.
Definitiv.
Aber du, erzähl doch mal gerne detaillierter, was du von diesem Match hältst, beziehungsweise gehalten hast. Halten wirst.
Das war richtig gut. Also ich fand das super. Ich bin ja eh großer Mickey James-Fan, Hardcore Country for Life. Und Diana ist auch super, ne? Also, das will ich jetzt gar nicht schlecht reden, die ist auch eine fantastische Wrestlerin. Und
yes.
Es war ein sehr, sehr, sehr guter Main-Event. Man hat auch hier wirklich gemerkt, diese Intensität zwischen den beiden, diese erbitterte Fehde, die halt haben. Sehr schöne Gear von Mickey James an der Stelle. Haben auch ein paar harte Bumps genommen. Beide haben geblutet. Das ist ja auch immer sowas, was man bei Frauenmatches nicht so oft sieht, außer man guckt AEW. Wie gesagt, noch ein paar sehr, sehr böse Bumps, zum Beispiel von Mickey in die Thumbtacks rein. Gegen Ende des Matches. Das war alles ganz gut. Man hat ein bisschen die Spannung rausgenommen, nachdem dann klar war, Mickey James als amtierende Knockouts-Championesse wird sie angekündigt für den Royal Rumble, worüber ich gleich noch was zu sagen habe. Da war für mich auch so klar, okay, die haben das jetzt beworben, dass die Knockouts-Championess beim Rumble dabei ist, haben das ungefähr 70 Mal die Show erwähnt. Da war die Spannung dann irgendwie raus, dann habe ich auch irgendwie nicht mehr abgenommen, dass Diana hier vielleicht noch gewinnt. Was für mich
tatsächlich. Ja, und dazu halt der Fakt, dass mit Tasha Steelz einfach ein Heel das Ultimate X gewonnen hat.
Das kommt auch noch hinzu, natürlich. Da war die Spannung irgendwie raus. Was für mich tatsächlich vorher ein bisschen offener war, ich hätte auch tatsächlich mit einem Titelwechsel gerechnet, das habe ich ja bei der Ring of Honor Review schon gesagt, weil man ja so ein bisschen Title for Title zwischen Diana und Roxy angekündigt hat, die ja auch im Publikum saß. Schön in Abendgarderobe und dem Titel um den in der Hand.
Fantastisch.
Und wie gesagt, ich fand es ein sehr, sehr gutes Main-Event. Es war richtig gut. Schön ein paar eklige Spots dabei. Schön hart geführtes Match. So würde ich das gerne sehen. Sehr schönes Ding.
Ja. Da gehe ich eigentlich weitestgehend mit. Mir hat zwischendurch immer mal wieder kurz verloren, weil sie sich zwischendurch ein bisschen viel Zeit gelassen haben.
Da stimme ich zu.
Aber dann halt auch relativ schnell wieder mit den entsprechenden Spots, die danach kamen, mich wieder reingezogen haben. Also es war wie so ein ständiges Hin und Her bei mir, wie so eine Sinuskurve. Zwischen, boah, geil und, oh, ja, macht weiter jetzt. So. Aber ansonsten stimme ich dir da voll zu. Die da.
Ja, ich fand es auch sehr gut. So, was ihr beide sagt, kann ich euch beiden zustimmen. Man hat hier, ich weiß nicht, ob ihr es gerade schon sagtet, aber man hat ja noch vorher aufgespielt, dass Gail Kim backstage zu Diana Perrazzo und Matt Greenwood heißt der?
Raywald,
genau. Raywald. Fucking. Und
zum Glück nimmt er den Namen nicht als In-Ring-Namen.
Und
besser ist.
Auf jeden Fall hat hier Matt Raywald hat halt Gail Kim gesagt, ey, wenn du ihr hattet eine No-Contact-Clause, du und Mickey, die ist jetzt mit dem Match vorbei, aber du, Matt, wenn du Mickey anpackst, wirst du gefeuert und Diana verliert das Match. Und dann haben sie es ja auch ganz clever gemacht, er kam dann halt raus, hat Diana bei 8 oder 9 auf die Beine geholfen, dann kam Mickey mit dem Crossbody angeflogen. Der hat dann nochmal einen Mickey kassiert, also dem haben sie dann ganz gut mit eingebunden, dass der Heel dann trotzdem da seinen Gehilfen hatte. Und die Heel-Dame, so. Und ja, wie gesagt, ich hatte ein, zwei so kurze leere Phasen für mich persönlich. Aber an sich mochte ich sehr. Ich habe aber ehrlich gesagt auch mit einem Titelwechsel gerechnet. Aber wie ihr sagtet, mit der Siegerin vom Ultimate X-Match war es eigentlich klar. Trotzdem für mich ein bisschen überraschend. Und mal gucken, wo es weitergeht. Ob Mickey James jetzt noch länger Championess bleibt.
Also bis Ende Januar auf jeden Fall.
Ja. Ja. Folgendes. Gut, dass du es sagst. Ende Januar. Die WWE hat angekündigt, bei, ich weiß nicht, bei SmackDown oder bei Twitter, ich hab's bei Twitter gesehen, Impact Knockouts World Champion Mickie James kommt zum Royal Rumble.
Und auf der WWE Homepage steht sogar, steht Mickie James sogar dann gelistet als Knockouts World Champion.
Ja.
Ja, das ist auch alles schön und gut. Ich find's aber, also, es ist schon ein bisschen sehr heuchlerisch, ne? Letztes Jahr entlassen worden, sich dann mega natürlich zurecht aufgeregt über diesen Trashbag-Vorfall, dass sie ihre ganzen Sachen zugeschickt gekriegt hat in einem Müllsack. Aber dann sagen, ja komm, let's go, Royal Rumble, ich hab Bock. Ja.
Na, es ging ja darum, dass die Person, die das gemacht hat, wohl ja entlassen wurde.
Ja, gut, aber damit sind die aber Probleme ja der Company sogar, nicht weg, ne?
Nee.
Ja, aber kam nicht so raus, dass das nicht zum ersten Mal passiert ist bei Entlassung?
Ja, das ist richtig. Mickey war nur die Erste, die sich drüber echauffiert hat. Ja.
Ja, also unter dem Punkt, ich kann es ein bisschen verstehen, weil es halt im Endeffekt einfach gute Publicity für Impact ist. Ne? The Forbidden Door, die jetzt wieder aufgerissen wurde hier, ist an sich ja auch eine coole Sache. Ich finde es aber dann schon ein bisschen heuchlerisch, ehrlich gesagt halt. Ne? Dann kann das ja alles nicht so schlimm gewesen sein mit der Entlassung. Ne? Also...
Ich glaube, das Einzige, was sich halt wirklich aufgeregt hat, war diese Trashback-Geschichte.
Ja, das...
Dass er entlassen wird, ist halt so, ja, musst du halt hinnehmen, so ist halt die Economy in den USA, da wirst du halt von heute auf morgen entlassen, du hast da nicht so einen Arbeitnehmerschutz, wie wir es hier gewohnt sind, wo dein Chef nicht einfach mal eben zu dir ins Büro kommt und sagt, ja, pack jetzt deine Sachen, geh. Außer du hast wahrscheinlich irgendwas Schlimmes angestellt, aber so, das ist halt, sie sind das halt gewohnt in dem Land.
Ja gut, aber das heißt ja nicht, dass
das
es...
Das Einzige, was sie halt aufgeregt hat, war der Trashback.
Ja, gut.
Und sie nimmt jetzt wahrscheinlich einfach den Paycheck mit, Royal Rumble, geile Nummer, bringt sie wieder noch mehr auf die Karte.
Wirft da zwei, drei Leute raus, wird dann eventuell von der späteren Siegerin rausgeworfen.
Ja, oder von Kelly.
Charlotte. Oder von den Bellas und lässt sich dabei nochmal das Genick brechen. Und
ja, gut. Ne, aber das zeigt ja dann auch wieder, egal was ist, du bist am Ende trotzdem immer noch käuflich. Naja,
ja.
Wie gesagt, im Endeffekt...
am Ende ist jeder Mensch käuflich.
Ja.
Die Frage ist nur, wie hoch die Summe ist für die Sache, die von dir verlangt wird.
Das ist korrekt. Ja, im Endeffekt ist es, man muss auch so sehen, das ist halt eine gute Publicity für Impact, die halt dann jetzt irgendwie wieder beworben sind. Es war wahrscheinlich auch Teil des Deals, dass die gesagt haben, okay, dann kündigt die bitte als Knockouts-Championess an. WWE hat wahrscheinlich gesagt, ja, mir egal, von mir aus. Ne? Und von daher ist das eine coole Sache. Als Austausch sehen wir jetzt wahrscheinlich dann AJ Styles bei Impact oder sowas. Haha, lol, nein.
Fände ich aber geil, so als Surprise.
Ja, klar, also wäre das geil, ich würde sofort nehmen AJ Styles oder sonst irgendwen dann halt wieder bei Impact, aber wird halt nicht passieren. Wahrscheinlich.
Ich will bitte AJ Styles gegen Josh Alexander.
Danke, ich auch. Dream Matches im
Jahr. Wenn ich mir einen aussuchen könnte aus dem Roster, dann
ja, den. Dream Matches im Jahre 2022, die ich nicht wusste, die ich sehen will, das hier. ja, also ich glaube, es wird einfach größer gemacht als es. Wahrscheinlich haben die einfach zum Royal Rumble, weil denen dann aufgefallen ist, oh, wir haben gar keine 30 Frauen in unserem Roster für den 30
weil
Frauen.
Weil wir so viele entlassen haben.
Genau, weil wir so viele entlassen haben, haben wir gar keine 30 Frauen mehr. Was machen wir denn jetzt so? Mickie James? Anrufen. Ey, Mickie, jetzt Ende Januar ist ja der Royal Rumble. Hast du Bock? Ja, Bock hätte ich schon. Problem ist, ich habe einen Vertrag bei Impact. Warte, ich schick dir die Nummer von Scott D'Amore. Klär das bitte mit dem. Jo, Scott D'Amore angerufen. Hey, Scott, können wir Mickie haben? Ja, okay, aber dann kündigt die wenigstens an Soccer Champions. Ja, kein Problem, Bruder. Tschüss. Also so wird es wahrscheinlich gewesen sein. Das wird jetzt auch wieder größer gekocht, als es wahrscheinlich ist. Das wird auch ein einmaliges Ding.
Impact wird wahrscheinlich auch noch eine kleine Summe mitbekommen haben.
Wahrscheinlich. Und ja, das war's halt. Ne? Also da ist jetzt nichts mit Forbidden Door oder sonst irgendwas. Vor allem bei der WWE nicht. Die hat das Ding zugenagelt, zugemauert. Was auch immer halt.
Da, wo mal eine Tür war, ist einfach eine chinesische Mauer.
Genau. So,
die haben die Mauer von Trump einfach umgesetzt.
Genau. Fertig. Und auf der anderen Seite haben sie nur leider vergessen, Triple H und die ganzen Leute, die für ihn gearbeitet haben, wieder mit reinzunehmen. Und dann sind die leider auch entlassen worden. Ja, blöd jetzt halt gelaufen. Egal, der Road Dogg kommt dann wieder zu AEW, gibt's eine New York Outlaws Reunion. Oh, you didn't know.
Den brauche ich nicht.
Nein.
Fucking Trottel.
Nein.
Der soll sich einfach mit Drake Woods in irgendeinem Keller einsperren und Kinderblut retten. Hurensohn. Entschuldigung.
Nein, also mal Spaß beiseite. Also ich denke mal, also dieses, ne, das wird jetzt so ein einmaliges Ding gewesen sein. Man wird da wahrscheinlich, wie gesagt, bei Mickey angefragt haben. Die haben gesagt, ja, ich würde gerne, ich habe aber einen Vertrag bei Impact. Herrn Impact kurz angerufen, gefragt, ob das okay ist. Mickey gebuckt, fertig.
Hat ganz Baltimore mal ganz kurz
angerufen. Genau, Baltimore. Ja, du, bei der WWE arbeiten noch genug Leute. Da kann jeder einen Bürger anrufen, fertig. Ein paar davon sind auch Kinder, die brauchst du nicht anrufen. Da fragst du die Eltern.
Nee, doch, die musst du auch anrufen. Du musst von jedem das Go kriegen.
Ja, okay, aber das wird...
Einstimmige Mehrheit.
Ja, das kriegen sie auch hin, du. Wenn sie jedem einen Fünfer zugeschoben, dann geht das. Oder 5000. Nee, aber wie gesagt, also kein großes Ding. Da wird jetzt auch nichts weiter passieren. Also hier nichts mit Forbidden Door oder sonst irgendein Scheiß. Und Mickey James wird beim Royal Rumble sein. Lässt er da 5 Minuten wahrscheinlich und wird dann von Kelly Kelly rausgeworfen oder sowas.
Genau so wird's vermutlich laufen.
Das Einzige, was mich dahingehend interessiert, ist, ob sie tatsächlich sogar auch mit dem Knockouts-Title rauskommt.
Das fände ich cool.
Oder ob sie den zu Hause
lassen. Das fände ich ganz cool, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie die ja jetzt auch schon angekündigt haben als Knockouts-World-Champion oder sowas. Vielleicht kommt sie mit dem Titel ja raus. Wäre cool. Wenn nicht, auch scheißegal. Aber wär eine coole Sache auf jeden Fall.
Aber sind wir mal ehrlich, keiner von uns wird den Royal Rumble deswegen gucken.
Nö.
ganz ehrlich, wenn überhaupt, mache ich mir den nebenbei an. Einfach nur, weil ich Rumble-Matches gerne mache.
Genau das.
Ja, aber das... Also dafür ist Mickey James nicht der Grund, ne? Also sagen wir es mal so. Oder sonst irgendwer.
Naja. Gucke ich mir an, wie Charlotte Flair als Champion den Rumble gewinnt. Yay!
Vermutlich das.
Ja. Naja. Mal gucken, was jetzt bei Impact noch so geht.
Ja.
Alles in einem, eine sehr angenehme Show, schönes Pacing.
Ja, dort hat keinen großen Ausfall irgendwie nach unten oder irgendwie was, wo du sagst, boah, das war jetzt aber scheiße. Das war einfach alles auf einem soliden Level. Das war eine solide Show einfach. Also wenn ich so die Catch-Match-Wertungen sehe, die meisten Leute haben irgendwie eine 7 gegeben. Eine 7 ist eine perfekte Wertung für sowas, finde ich. Das ist vollkommen okay.
Yes.
Ja, würde ich in Schulnoten gehen, von 1 sehr gut, 6 ungenügend, würde ich auch eine 3 geben. Ist ja quasi wie eine 7.
Ja. Wunderbar. Ja. Nicht mehr, nicht weniger. Solider Jahresauftakt.
Genau. So kann man sehr, sehr gut in ein Jahr starten als Wrestling Company. In diesem Sinne, das war unsere erste Aufnahme im Jahre 2022. Ach nee, die zweite. Entschuldigung. Na egal. Die erste Show, die wir besprochen haben in 2022. Ja. So wird ein Schuh draus. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit. Macht sich gut, macht's besser. Bleibt bitte, bitte gesund. Haut rein. Tschüss.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.